Danke, vielen Dank. So ist es. Beziehungsweise auch Zeitmanagement ist sehr herausfordernd, gerade bei einem Thema wie diesem. Also das ist wirklich nicht so ganz einfach. Ja, danke für diese tolle Einleitung. Vielleicht nur ein kurzes Gedanke. Long-Covid ist Thema, nämlich gerade bei uns auf den Stationen von Patienten, die, also von Mitarbeitern vor allem, die erkrankt sind, noch bevor die Impfungen gekommen sind. Und das ist auch ein ganz ein wesentlicher Teil, der uns mittlerweile begleitet im Krankenhaus selbst, wo wir viele Menschen haben, Mitarbeiter haben, die darunter leiden. Ja, und das ist wirklich ein großes, großes Thema. Ja, und dann sind wir schon beim Zeit und Zeit erleben. Ja, wenn ich Sie jetzt frage, was ist Zeit, Zeit erleben für Sie? Auch mit der Frage, haben Sie sich in der letzten Zeit vielleicht damit beschäftigt? Sie merken schon wieder Begriff Zeit. Dann ist es wahrscheinlich etwas, wo viele sagen würden, naja, Zeit ist etwas, was eigentlich ja da ist, aber so richtig bewusst wahrnehmen tue ich es nicht. Aber es begleitet mich in irgendeiner Form und ich spüre das auch. Das heißt also, es ist eigentlich ein unbeobachteter, somit auch unbewusst impliziter Zustand, der aber trotzdem eine ganz eine zentrale Rolle in unserem Erleben und Verhalten einnimmt. Und das ist das, was wir oft aber nicht merken oder nur in bestimmten Situationen merken, zum Beispiel dann, wenn man sehr stark krank wird. Wenn man sich jetzt einmal die Frage stellt, wie kann man Zeit mal so ein bisschen einteilen, ja? Boah, das ist wirklich schwierig, ein Riesenthema. Ihr habt zuerst gesehen, dass Sie hinten leider sehr wenig von diesen Slides sehen. Dementsprechend werde ich versuchen, auch diese ein bisschen so rhetorisch quasi auch mitzunehmen, gerade dann, wenn auch Schrift etwas zu klein ist, um hinten gelesen werden zu können. Aber ein wesentlicher Teil ist einmal die Physik. Ja? Da werde ich ganz kurz darauf eingehen, denn die Physik leitet dann eigentlich schon in Neurobiologie und Psychologie, Medizin über. Und Sie sehen schon aber auch, dass natürlich Kultur, Literatur, Kunst oft das Thema Zeit thematisiert. Die Zeit-Tiebe von Momo. Oder warten auf Godot, die Landstreicher warten auf Godot, wissen eigentlich gar nicht, wer ist das, aber erhoffen sich etwas. Oder Salvatore Dalí, wo plötzlich die Zeit ganz anders rinnt. Ja? Also eigentlich immer ein Thema. Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir das ein bisschen strukturieren? Und beginnen würde ich gerne mit einem kleinen Versuch. Und zwar unsere Zeituhr. Manche kennen das schon. Ich würde Sie bitten, einfach mal ruhig da zu sitzen, sich Gedanken zu machen über die letzte Zeit, vielleicht über Angehörige, andere Menschen, die Sie vielleicht auch verloren haben oder die erkrankt sind. Und lassen Sie einfach nur dieses Bild und auch das, was Sie hören, auf sich wirken. Und ich werde es Ihnen dann im Nachhinein noch einmal genau erklären, was so die Frage dann zu diesem kleinen Versuch ist. Plötzlich ist es vorbei. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was schätzen Sie? Die Zeit dieses Liedes, wie lang war das? Was ist so das Gefühl? Es gibt Schätzungen. 30 Sekunden? Okay. Ja. Minute. Perfekt. Es sind exakt 90 Sekunden. Sie merken, was da passiert. Die Zeitwahrnehmung ist je nachdem, was auch mit uns passiert, plötzlich eine andere. Es gibt Zeitdehnung, ja, es gibt Zeitraffung. Alles Dinge, die im Alltag passieren, ganz besonders auch bei Menschen, die erkrankt sind. Und wenn Sie diese Bilder anschauen, dann sehen Sie, dass nonverbale Kommunikation, Zeit haben, anzugreifen, ja, je nachdem, wo die Patienten stehen, ganz anders ist. Bei diesem Bild kann man sich überlegen, ist das ein Hallo, so ein Kind auf einer Hospizstation, oder auch, ich verabschiede mich. Ja. Also je nachdem, wo jemand steht, hat man ganz eine andere Bedeutung. Und wenn wir jetzt ganz kurz in die Physik reinschauen, dann ist natürlich Stephen Hawking jemand, der sich ein Leben lang in einer speziellen Situation, nämlich seiner Motoneuronerkrankung, einer speziellen mit Zeit, Universum, aber auch Existenzfragen beschäftigt hat und schlussendlich aber auch Fragen gestellt hat, woher kommt der Mensch, was passiert nach dem Tod, Raum und Zeit. Das ist der physikalische Zugang. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir haben jetzt einen See, ich werfe einen Stein und dieser Stein landet im Wasser. Dann würde natürlich dann über die Zeit sich die Wellen ausdehnen. Das heißt, wir haben eine Korrelation zwischen Raum und Zeit. Und das ist wichtig. Wir können auch einen sogenannten Zeitkegel oder eigentlich einen Zukunft- und einen Vergangenheitskegel dadurch definieren, wo in der Mitte die Gegenwart ist. Und die Zukunft und die Vergangenheit sind mit dieser Gegenwart verknüpft. Und das ist auch neurobiologisch gesehen ganz spannend. Das bedeutet, zum Beispiel, wenn man jetzt in den Vergangenheitskegel schaut, die Ereignisse haben eine Auswirkung auf die Gegenwart. Das werden Sie noch gleich sehen. Umgekehrt hat die Gegenwart Auswirkungen auf unsere Zukunft. Einfaches physikalisches Prinzip. Auch Psychologiepfeil gibt es in der Psychiatrie, in der Physik. Selbst die Physik hat sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Zeit ist gerichtet. Sprache. Im Deutschen habe ich über 2700 Worte gefunden, wo Zeit irgendwo drinnen steckt. Im Englischen sind spannenderweise nur 465. Viele dieser Wörter haben natürlich auch mit Erkrankung, Zeiterleben zu tun. Ja? Also Sprache und Zeit umgibt uns. Ganz wesentlich. Und wenn wir uns jetzt einmal unsere Zeitstruktur ansehen, dann ist natürlich die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit für uns klar. Aber ist das wirklich so klar? Das, was Sie jetzt gerade als Gegenwart erleben, ist sofort wieder Vergangenheit und war aber zuvor Zukunft. Das passiert ständig. Das bedeutet, dass wir eigentlich so ganz kleine Pakete haben, so Zeitpakete, die wandern aus der Zukunft in die Gegenwart, in die Vergangenheit. Und genauso funktioniert auch im Wesentlichen unser Gehirn. Denn unser Gehirn ist ein Vergangenheitsorgan. Das heißt, wir lernen, wir speichern Bilder ab, aktualisieren diese, verbinden es mit Emotionen, wir kriegen Erfahrungen, Bewertungen, Begrenzungen. Haben wir gestern gehört, das Selbst, ja, vom Professor Bauer der Vortrag, das Selbst ist so ein Prozess. Das wird abgespeichert, das spricht, das Gedächtnis ist ganz essentiell. Gleichzeitig ist aber das menschliche Gehirn auch ein Zukunftsorgan. Denn das, was wir gelernt haben, das überprüfen wir in der Gegenwart. Was bedeutet das aus unserer Erfahrung raus? Schlussendlich ist es so, dass wir die Zukunft, die auf uns wartet, aus der Vergangenheit heraus deuten, uns Tätigkeiten, Handlungen überlegen, die wir auch durchführen und damit die Zukunft verändern. Das heißt also, wir haben einen Prozess, der durchläuft alle diese Phasen, die Dimensionen der Zeit und schlussendlich ist es dann ein Teil auch unserer individuellen Biografie, was in der Gegenwart passiert. Das heißt, man könnte sagen, wir leben oder erleben unsere Zeit aus der Vergangenheit heraus in der Gegenwart, in die Zukunft hinein. Und das Tolle ist, das, was wir da erleben und abspeichern, ist Gott sei Dank veränderbar. Haben wir gestern auch gehört, das Selbst ist veränderbar, es sind dynamische Prozesse. Das heißt, wir können auch unsere Gegenwart verändern und beeinflussen. Die Wahrnehmung und das Bewusstsein, ganz wichtig. Sie merken schon, die Gegenwart ist da ein bisschen breiter als wie ein Zeitpunkt. Diese Bilder, diese Pakete haben ungefähr so 30 bis 100 Millisekunden, eher 30 Millisekunden. Und die Wahrnehmung ist daher nicht kontinuierlich. Und diese Bilder, so wie im Fernsehen, Bild reiht sich an Bild, wird schlussendlich zu sogenannten 3-Sekunden-Einheiten kombiniert. Und diese 3 Sekunden sind ganz spannend. Denn ein Händedruck, eine Verszeile von einem Gedicht, das Kosten von Wein und so weiter, gefühlt sind ungefähr immer so diese 3 Sekunden, auch das Kurzzeitgedächtnis entscheidet noch ungefähr immer die 3 Sekunden, was speichere ich, was werfe ich weg. Das heißt, wir erleben dann durch unsere Wahrnehmung im Bewusstsein ein kontinuierliches Zeiterleben, in dem diese Inhalte immer wieder aneinandergereiht, abgespeichert oder eben auch nicht abgespeichert werden. Das ist so der biologische Prozess, wie wir Zeit wahrnehmen. Sie kennen vielleicht dieses Vixierbild. Was sehen Sie? Pokal, Gesicht, zwei Gesichter, genau. Ja. Wenn Sie längere Zeit hinschauen, nämlich diese 3 Sekunden, plötzlich wechselt es ständig. Ja? Das ist genau dieser Effekt. Das heißt, die gefühlte Gegenwart dauert ungefähr 3 Sekunden. Das ist das, was wir als Gegenwart wahrnehmen. Das heißt, das subjektive Erleben von uns ist ganz wesentlich durch die Zeit und durch das Zeiterleben bestimmt und damit auch unser Verhalten damit quasi charakterisiert. Jetzt haben wir aber schon gesagt, Zeit nehmen wir eigentlich nicht wirklich wahr. Das heißt, wir haben eine implizite Kategorie, wir existieren in der Zeit, und außerdem eine explizite Kategorie, wir leben in der Zeit, die wir dann bewusst wahrnehmen. Und dieses nicht unbewusst, also das Unbewusste, das nicht wahrgenommene Zeiterleben bestimmt eben unsere Handlung, unsere Tätigkeiten. Umgekehrt, die Lebensgeschichte, der Lebensentwurf, das sind Dinge, die wir bewusst wahrnehmen. Und das müssen wir auch so tun. Denken Sie zum Beispiel an Erkrankung, Tod und so weiter. Dinge, die plötzlich bewusst werden, die vorher gar nicht bewusst sind. Wenn wir sie ständig mit Tod auseinandersetzen würden, könnten wir eigentlich nicht mehr gut leben, oder? Sodass jeder Mensch ein Zeitkonzept hat, ein gesunder Mensch ein Zeitkonzept hat, nämlich werden und streben. Das ist das Ziel, wo möchte ich hin, mein Lebenskonzept quasi umzusetzen. Ich bin also zukunftsorientiert. Der gesunde Mensch ist zukunftsorientiert, ganz entscheidend. Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Körperwahrnehmungen sind eigentlich im Hintergrund, laufen zwar mit, aber sind im Hintergrund. Und so der berühmte Satz, das machen wir, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ne? Kennen Sie vielleicht? Ja. Aber was ist, wenn vorher was passiert? Ja? Das heißt, ich habe geschoben. Und dann vielleicht das Gefühl, ich habe was verpasst, wenn es sich plötzlich ändert. Genauso mit der Tod. Ja? Der ist zwar intellektuell, wenn wir darüber sprechen, da. Allerdings können wir sie nicht ständig damit auseinandersetzen. Das würde uns blockieren, da wird man nicht weiterkommen. Das heißt, also üblicherweise nehmen wir diese Aspekte der Zeit nicht wahr. Es ist implizit unbewusst. Ganz wichtig. Das ist der gesunde Mensch. Ganz kurz Neurobiologie. Da haben wir gestern schon einiges gehört, was spannend ist. Und das möchte ich Ihnen gerade zeigen, wie plötzlich Hirn selbst und auch Zeit erleben, plötzlich Gemeinsamkeiten entwickeln. Die Grundstruktur ist so, dass wir eine innere Uhr haben. Zack, zack, zack. Mehrere sogar. Gibt es auf Genebene, auf molekularer Ebene, auf Zellebene und auf Hirnebene. Gibt es verschiedene Uhren, die Taktgeber sind. Und diese Uhr ist beeinflusst durch unsere Emotionen, Affekt, Stimmung, Wachheit. Ja? Und schlussendlich mündet das Ganze im Gedächtnis, vor allem im Arbeitsgedächtnis, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, wo dann schlussendlich eine Entscheidung, ein Verhalten daraus resultiert. Das ist immer so die Grundstruktur, relativ alt, schon aus den 80er Jahren heraus. Wenn man sich jetzt überlegt, wo sitzt denn diese innere Uhr, dann ist es ganz tief drinnen in den alten Kerngebieten, nämlich im Striatum pallidum, da drinnen. Und ein ganz wesentlicher Taktgeber ist die Substanz hier nigra da, in Striatum rein. Und wenn man weiß, Parkinson-Erkrankte haben genau dort ihre Veränderung. Und auch das Dopamin als Botenstoff spielt da eine wichtige Rolle, auch in dieser Zeittaktung. Zusätzlich gibt es verschiedene Taktsequenzen aus verschiedenen kortikalen Arealen und über den Thalamus-Regelkreis wird es wieder zurückgekoppelt. Sie sehen schon, bestimmte Hirnerkrankungen, Demenz, Parkinson, Schlaganfall und so weiter, haben natürlich da auch einen Einfluss auf das biologische System. Das zweite ist die Gedächtnisebene, wo es verschiedenste Areale gibt. Und gerade das Arbeitsgedächtnis, das da, ist der präfrontale Kortex. Da haben wir gestern ganz viel drüber gehört. Und dieser präfrontale Kortex ist das Integrationszentrum in unserem Hirn, wenn es auch um Zeitwahrnehmung und Zeitempfinden geht. Sodass man jetzt, wenn man es zusammenfasst, plötzlich sieht, Neurobiologie und Zeit, richtig viele verschiedene Hirnareale sind betroffen, ganz besonders aber wieder dieses Hirnareal da vorne, nämlich der präfrontale Kortex. Jetzt hat es 2001 eine interessante Beobachtung gegeben. Man legt diese Patienten in einen FMI-Scanner, so wie wir das gestern schon gehört haben, und gibt Aufgaben. Irgendwann ist diese Aufgabe fertig. Und der Patient liegt nur drinnen und wartet. Er nimmt quasi nur seine eigenen Gedanken ganz spontan, was halt da herauskommt, wahr. Man hat immer geglaubt, das ist wie so ein Schlafzustand, Hirn wird runtergefahren, keine Aktivität. Ganz im Gegenteil. Das Hirn ist extrem aktiv in dieser Phase. Und man hat gesehen, dass es ein sogenanntes Voreinstellungsnetzwerk oder Ruhenetzwerk gibt, Resting State haben wir gestern schon gehört, oder Default Mode Network. Ja? Und das ist, finde ich, ein extrem spannender Zustand, gerade wenn es auch um Zeitempfinden geht. Denn das sind jetzt Hirnareale, Sie sehen auch da wieder vorne, ja, die da hochreguliert werden, obwohl der Patient nur drin liegt und nachdenkt. Wichtig ist, dass diese Zentren über verschiedenste Fasern miteinander verbunden sind, wie Telefonleitungen, und dadurch miteinander kommunizieren. Wenn man dann dem Patienten wieder sagt, führe diese Aufgabe aus, dann werden diese Systeme sofort wieder runterreguliert. Das heißt, dieses Ruhenetzwerk, ja, wird sogar gehemmt, damit andere Aufgaben wieder durchgeführt werden können. Und das finde ich so ein spannender Zustand, denn um was geht's? Gerade wiederum diese Hirnareale da vorne, aber auch da hinten. Ja, es geht um Tagträumen, Gedanken schweifen lassen, schlussendlich Identifikationsbildung oder Identitätsbildung. Eine nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, Denken, Selbstreflexion, Planen. Es geht sogar so weit, dass man mentale Zeitreisen machen kann. Ich gehe in die Zukunft, Skifahrer, überlegt sich, wie fahre ich da diesen Kurs runter? Ja, das ist dieses Netzwerk. Kreativität, Langeweile passiert da. Kreativ kann ich nur sein, wenn ich keine Sinneswahrnehmungen in dem Fall jetzt habe. Also Kreativität ist in der Langeweile idealerweise da. Wenn man eine schnelle Zeit hat, ohne diese, oder mit diesen Beschleunigungen, man kommt in diesen Zustand gar nicht mehr so rein. Umgekehrt, wie gesagt, wenn man eine Aufgabe gestellt bekommt, dann werden diese Hirnareale gezielt auch gehemmt. Ganz spannend. Das heißt, wenn wir jetzt auf Achtsamkeit denken, auf uns mal zurückziehen, Zeit zu nehmen, spielt das alles eine ganz wichtige Rolle, dass man zurückkommt. So, und jetzt haben wir in der Situation, wo wir krank werden. Wie verändert eine fortschreitende Tumorerkrankung unser Zeiterleben? Was bedeutet es, wenn wir nur wenig Zeit mehr haben? Und das Zitat finde ich ganz nett von einer Patientin und wichtig vor allem auch, mit einem Non-Hodgkin-Lymphom. Zeit ist momentan ein Geschenk, von dem man nicht weiß, wie lange es dauert. Und Sie merken schon, was sich jetzt plötzlich verändert im Vergleich zum gesunden Menschen. Denn wir haben jetzt natürlich eine Diagnose. Das ist ein massiver Einschnitt in das Leben und das Zeiterleben. Man wird ausgebremst. Ja? Das ist ein Eingriff in den persönlichen Zeitrhythmus, sodass wir jetzt eine emotionale, körperliche, spirituelle Krisensituation haben, die wir meistern müssen. Das ganze Lebenskonzept ändert sich. Auch die subjektiven Wertigkeiten ändern sich. Ja? Das bedeutet, wir sind jetzt in der Gegenwart und weniger zukunftsorientiert. Das ist eine massive Veränderung. Präsenzorientierung, Fokussierung auch auf den Körper, Zeitdehnung, mir kommt alles schon viel langsamer vor, sind wichtige Themen. Die gelebte Zeit ist plötzlich Thema und damit auch die Lebensqualität. Und das ist ein wesentlicher Aspekt in unserem klinischen Alltag, nämlich Lebensqualität zu steigern, indem wir Symptome vermindern und verbessern. Ja? Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Symptom Depressivität, ich habe bewusst nicht Depression hingeschrieben, weil depressive Symptome sind häufig. Depression, die klinische Depression ist ja charakterisiert. Ja? Und das ist ein Unterschied. Die depressiven Symptome sind noch viel häufiger. Und die machen im Prinzip eine vitale Hemmung des inneren Zeiterlebens. Die Zukunft ist blockiert, die Gegenwart kann nicht mehr gestaltet werden auf unserem Zeitpfeil. Ja, Angst bedeutet ständige Beobachtung des eigenen Körpers. Ich stelle mir auch die Frage, wie viel Zeit bleibt mir noch, aber auch Zeit ist ein Geschenk. Diese Dinge machen natürlich viel aus und denken Sie wieder auf die Physik, Zeit und Raum. Der Raum wird jetzt der Körper. Ich bin auf meinen Körper fokussiert und da komme ich nicht raus. Meine Erkrankung habe ich. Der Körper bleibt mein Körper. Kann ich nicht ändern. Was mir sehr wichtig erscheint, ist, dass es vor allem im klinischen Alltag divergierende Zeitkonzepte gibt und Zeitperspektiven gibt. Unsere Klinik ist aufgebaut auf Leistung, ökonomische Aspekte, Objektivierung, brauchen wir auch bis zu einem gewissen Grad, Zeitverdichtung ist die Folge. Das heißt aber umgekehrt, wir haben weniger Zeit für den Menschen. Die Betreuer, da fasse ich jetzt alle zusammen, ärztlich, pflegerisch, Therapeuten, wo auch immer her, sind ähnlich in so einem System, wo es um Leistungsbezogenheit geht, klar strukturiert, Uhrzeit, Termin getaktet, Leistungshandlungszeitdruck ist ein großes Thema. Das heißt, wir haben also einen stark zukunftsorientierten, funktionalisierten Zustand. Und wenn wir jetzt einmal den Patienten hernehmen, dann ist das komplett anders. Da sind wir in der Gegenwart. Zeit und Raum dominiert in der Gegenwart. Der Patient ist im Krankenhaus, seine normalen Zeitrhythmen sind völlig aufgehoben. Er hat sehr viel Leerlauf, liegt im Bett, nichts passiert, sehr viel Zeit zum Nachdenken. Es dehnt sich auch das Zeiterleben. Wird zum CT geschickt, fremder, unpersönlicher Raum, fremde Menschen. Oder ich liege in einem Vierbettzimmer, wie es leider immer noch sehr üblich ist, wo ich drei andere Menschen um mich herum habe, jeder mit seinem eigenen Zeitrhythmus. Ja? Das passt nicht zusammen. Wir haben ja also einen stark präsenzorientierten, entfunktionalisierten Zustand. Dann ist die Frage, wie können wir diese zwei Dinge miteinander anpassen? Und die Interaktion zwischen diesen zwei Gruppen kann eigentlich nur im Sinne der Änderung über die Betreuer erfahren werden. Ja? Der Betreuer muss sich quasi dem Patienten anpassen, dem sein Tempo anpassen. Und das ist schwierig, denn ich muss mir bewusst in meinem Stress Zeit nehmen und damit auch Empathie, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft steigern. Wenn ich mir keine Zeit nehme, fühle ich das nicht. Das heißt, ich kann wirklich nur gut mit dem Patienten arbeiten, wenn ich mir Zeit nehme, mich hinsetze und das mache. Patienten vergessen schnell den Inhalt eines Gesprächs und sei ja noch so wichtig. Aber ob sich der Arzt Zeit genommen hat oder in Eile war, prägt sich als bleibender Eindruck sehr stark ein. Ja? Das ist wichtig, Zeit. Hoppla. Das bedeutet, wir haben Zeitrahmen, auch Flexibilität des Zeitrahmens, gerade bei fortgeschrittenen Erkrankungen. Es passt nicht immer, wann ich zum Patienten gehe. Ich soll auch unaufgefordert hingehen, wenn der Patient läutet und sagt, bitte komm, dann habe ich schon wieder das Gefühl, ich falle zur Last. Wenn ich aber unaufgefordert hingehe, fällt das weg. Und was ich sehr schön finde, ist, das Ergebnis ist, Stärkung von Würde bedeutet Verminderung des Leidens durch geschenkte Zeit, indem ich hingehe. Ich glaube, da steckt sehr viel drinnen. Was auch wiederum, die Pflege ist viel näher am Patienten oft dran. Ja, und zwar kontinuierlich, auch in den Covid-Zeiten. Ja, da steckt, glaube ich, sehr, sehr viel Wichtiges drinnen in diesem Aspekt. So, und jetzt ganz so kurz zu Palliative Care. Am Anfang, das kennen Sie alles, ist natürlich die tumorspezifische, super tief rehabilitative Therapie im Vordergrund. Und umso weiter die Krankung voranschreitet, umso mehr kommt dieser palliative Aspekt. Palliativ ist eigentlich ein schwieriges Wort, ja, weil es geht eigentlich um Verbesserung der Lebensqualität. Aber der Tod wird immer konkreter. Und das ist eine ganz andere Voraussetzung schlussendlich. Die Symptomkontrolle, da verliere ich jetzt nicht viel Zeit, können Sie gut nachlesen. Ich zeige es deswegen her nur kurz, weil, was leider da nicht so drinnen steht, sind ganz viele neurologische Symptome. Und das ist etwas, wo wir uns gerade darum kümmern, dass wir auch diese Aspekte, wir haben das oft auch auf der Station, wo wir diese Aspekte einfach ein bisschen hervorziehen. Was auch wichtig ist, Symptom ist nicht Symptom. Es geht in der Regel um Symptomcluster, die sich gegenseitig beeinflussen. Und das ist wichtig, auch wenn man auf die Zeitwahrnehmung denkt, denn Schmerz macht Schlafstörung, Depressivität, Angst und so weiter. Ja? Einfach nur mal zum Erinnern, Symptome greifen ineinander. Es ist ein Symptomcluster. Jemand, der unheilbar krank ist, hat keine Hoffnung mehr auf Heilung. Die Zukunftsperspektive verschwindet immer mehr. Der Patient ist immer mehr in der Gegenwart. Der Allgemeinzustand wird schlechter. Er liegt im Bett. Er kann sich eigentlich nicht mehr zurückziehen. Die Autonomie schwindet. Ja? Speziell anstrengend für den Patienten. Und das Gefühl der Hilflosigkeit. Das Zeitempfinden wird immer länger. Reaktionsvermögen wird länger. Und interessanterweise gibt es so also ein Paradoxon. Mit fortschreitender Erkrankung bemerken viele, dass sie gleichzeitig zu wenig und zu viel Zeit haben. Zu wenig Zeit bis zum Tod, aber zu viel Zeit im Alltag, da die meisten Aktivitäten des täglichen Lebens durch die Krankheit nicht mehr durchgeführt werden können. Zeitliches Paradoxon. Das Umfeld bleibt in der gleichen Geschwindigkeit in der Regel. Darum ist es wichtig, noch einmal zu reflektieren, Anpassung. Kann sonst zu Konflikten führen. Der lebensimmanente Tod haben wir zuerst schon gehabt, der ist da, wir beschäftigen uns nicht damit. Für einen sterbenden Patienten kommt aber plötzlich der lebenstranszendente Tod dazu. Das heißt, der Tod bricht in mein Leben ein, entmachtet mich, ja, führt mir mein sogenanntes sachliches Ende vor Augen. Die Gegenwart ist nicht mehr gestaltbar, die Vergangenheit, ich komme nicht mehr dazu, mein Leben schwindet, ja. Das heißt, das ist das Ende der eigenen Zukunft Und Sterben, mit dem kann ich mich recht gut noch beschäftigen. Der Tod ist etwas, wo viele Menschen eigentlich von der Thematik her sich sehr, sehr schwer tun, damit umzugehen. Zeitdiebe. Momo. Ein kurzes Beispiel, ich weiß nicht, zeitlich, wo stehe ich denn? Hast du?
5 Minuten.
Passt. Das ist ein Hirntumorpatient, oder bei 2 Patienten, der eine mit einem Glioblastom, der andere mit einem niedriggradigen Gliom, beide ähnlich lokalisiert, und die haben neurologische Symptome. Neglect bedeutet, ich habe eine Vernachlässigung vom, in dem Fall, linken Raum der linken Körperseite, ich nehme die nicht mehr wahr. Wenn ich mit dem Patienten von dieser Seite spreche, dann nimmt er mich nicht wahr. Wenn ich auf die andere Seite gehe, dann sehr wohl. Ja? Das bedeutet also, ich muss mich auf diesen Patienten auch von diesem Aspekt her einstellen. Gleichzeitig sehr viele kognitive Veränderungen, auf das komme ich gleich noch, das heißt Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit, Denken und so weiter, ist verändert. Wenn ich nicht mehr kommunizieren kann, weil die Sprache, das Sprechen verändert, das ist eine massive Einschränkung, da brauche ich viel Zeit dafür. Und der epileptische Anfall, zack, plötzlich, ja, reißt mein Zeitverlauf. Dann wache ich wieder auf und bin umdämmert, hilflos, ja, absolute Hilflosigkeit, was man da oft fühlt. Das heißt, da passiert ganz viel. Und wenn man sich jetzt nur mal die Kognition überlegt, ja, haben Sie vielleicht von gestern noch diese Bilder von Professor Bauer im Kopf, wozu diese präfrontalen Kortexe sind? Und das ist ein Patient jetzt da, der ist dort operiert, das ist ein Teil von dem Gehirn herausgenommen. Und die Frage an diese Zuckerbettuntersuchung war, ist das da vorne wieder Tumor, der nachgewachsen ist? Das ist der Blick des Onkologen. Wenn Sie jetzt aber den neurologischen Blick aufsetzen, dann fragen Sie, wie gut funktioniert das Hirn? Und Sie sehen da hinten, das wäre jetzt der Stoffwechsel von einem Hirnrinde, der halbwegs normal funktioniert. Sie sehen, dass durch diese Veränderung da vorne ganz viele Bereiche des Gehirns verändert sind. Ja? Das heißt, es wirkt sich aus wiederum über diese ganzen verschiedenen Fasersysteme, die unser Hirn hat. Die Funktion, die Kognition verändert sich, ähnlich wie bei Demenzerkrankten. So, und wenn wir uns jetzt überlegen, wo ist die Neurobiologie, wie funktionieren diese Systeme, wie funktionieren diese Netzwerke, naja, da müssen wir Veränderungen haben durch diese Erkrankungen. Und ähnlich ist es auch bei onkologischen Patienten. Und jetzt sind wir wieder bei der Schnittstelle zur Immunologie. Das ist ein Patient, man wird das jetzt kaum sehen, aber der hat ein multiples Myelom, Erstdiagnose, Orthopäde. Liegt im Bett drinnen, kann mit dieser Diagnose nichts anfangen, total affektflach. Man zeigt ihm die Milde und sagt, mei, ist mir wurscht. Ja? Tut das Notebook wieder zur Seite. Und sagt, wie gibt's das? Wieso reagiert der so? Und wir haben dann im Rahmen des Staging eine Ganzkörper-Zuckerbettuntersuchung gemacht und haben gesehen, dass das Gehirn in seiner Funktion komplett herunterreguliert war. Das ist ein normaler Befund, das war sein Befund. Das heißt also, die Erkrankung des Immunsystems führt dazu, dass die Hirnfunktionen manchmal herunterreguliert werden. Cancer-related cognitive impairment ist ein wichtiger Mechanismus, ja, wo das mitspielt neben vielen anderen. Das Immunsystem hat aber wahrscheinlich eine ganz entscheidende Mitrolle, was man an diesem Patienten sehr gut erkennen kann. Zeitgestaltung, da bin ich eigentlich schon am Ende, ist natürlich dementsprechend das Allerwichtigste. Und da kann man natürlich, und das ist dann Teil auch eventuell von dem Seminar für morgen, sehr viel über Sinne, Achtsamkeit arbeiten. Und diese klassischen 5 Sinne, Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, das kennen Sie, kommt von außen. Wir haben aber auch viele Sinne, die kommen von innen. Wie ist unsere Lage des Körpers, der Bewegungen und so weiter. Ja, aber auch Nerven, die quasi den Zustand unseres Körpers erfassen und dem Gehirn widerspiegeln, genauso unser Gleichgewichtsorgan. Und ich habe jetzt bewusst das als 6. Sinn und das Immunsystem, psychoneuroendokrine Immunologie, auch erweitert um die Endokrinologie, als 7. Sinn dazugenommen, weil wir mittlerweile gelernt haben, dass diese Sinne im Sinne der Körperwahrnehmung extrem wichtig sind. Das heißt, Berührung, Zeit schenken, Umfeld schaffen, sehen, hören, ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ja, jetzt, kommt nicht von außen. Ja. Genuss, riechen, schmecken, Covid, nichts mehr riechen können, Anosmie, unglaublich, ja? Auch im sozialen Miteinander, ich kann den anderen nicht mehr riechen. Das ist ein wesentlicher Teil unseres Immunsystems. Wenn ich das schlechte Essen rieche, dann werde ich nicht dahin gehen, ich schütze mich sofort. Körperlich, natürlich extrem wichtig. Aber auch Humor. Ich glaube, diese positive Emotion ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, ja? Einfach um Zeit gut zu leben. Und ich möchte gerne nur mit einer ganz kurzen Sequenz von einer Patientin, die in einem Hospiz stationär ist und weiß, ich werde sterben, auf ihren Rückblick noch einmal Ihnen kurz präsentieren. Dann sind wir fertig.
In den 69 Jahren, es gab Höhen und Tiefen, aber es war gut. Es war gut. Und damit habe ich nichts vermisst, wissen Sie? Und kann eigentlich sagen, und damit ist es gut und damit kann ich sterben.
Damit möchte ich mich bedanken.